Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute haben wir uns einem sehr, sehr aktuellen Thema gewidmet, Aleppo. Und wir haben das genannt Aleppo, Scham und Trauer über unser Versagen. Die Idee zu dieser Sendung war einfach auch die Fülle der Bilder, die aus Syrien über jetzt schon fast Jahre kommen und auch diese dramatische Zuspitzung der letzten Tage. Das soll keine politische Sendung werden, sondern es soll eine Sendung werden auch über unsere Betroffenheit, vielleicht auch über unsere Hilflosigkeit. Hier mit dabei habe ich Lucia Heisterkamp. Lucia, bist du hier mit
Ja,
auf Sendung? Hallo
hallo.
Lucia, schön dich zu hören. Du bist aus Israel zugeschaltet. Wenn ich dich ganz kurz vorstellen darf, du hast in Marburg ein Masterstudium für Friedens- und Konfliktforschung gemacht, bist eben derzeit in einem Auslandssemester in Jerusalem. Du hast in den letzten Monaten dich aber auch intensiv mit dem Thema vor allem auch syrischer Flüchtlinge beschäftigt. Du warst 2 Wochen, ich habe ein Mail geschrieben, viele Wochen, du hast mich gerade vorher korrigiert, 2 Wochen in den Flüchtlingslagern in Griechenland zwar und nämlich auf der Insel Lesbos, die auch mittlerweile in den Medien bekannt geworden ist. Und insofern sind dir die Bilder und auch die Flüchtlinge, die aus Syrien kommen, und die Konsequenzen wahrscheinlich noch ein Stück näher als Menschen, die, wie ich, das hauptsächlich über die Medien verfolgen. Wie geht's dir mit diesen Bildern aus Syrien, aus Aleppo? Wie geht es auch jemanden, der eine jüngere Generation ist als ich, mit dieser doch auch brutalen Realität unserer Gegenwart, wenn ich das einfach so als Frage einfach mal an dich richten darf.
Ja, schwierig eigentlich zu beantworten mit einem Wort. Ich würde sagen, Ambivalenz trifft es vielleicht gut. Also mir geht's erstmal ging es mir wie dir, als ich auch diese Bilder jetzt gerade aktuell aus Aleppo gesehen habe, war ich wahnsinnig erschüttert, musste auch sofort an Menschen denken, die ich eben aus Syrien auf Lesbos getroffen habe, die geflüchtet sind, die dort selber noch Familie haben, die vielleicht in Aleppo jetzt gerade ist. Ja, und es hat mich auch natürlich erstmal wahnsinnig erschüttert. Ja, und ich musste an mein Engagement auf Lesbos denken. Und mit dieser, wie mit dieser Rolle umzugehen ist oder was ich auch jetzt mache. Also im Sommer war ich sehr engagiert und war sehr nah an dem Thema dran. Jetzt bin ich gerade in Israel, bin zwar geografisch gesehen dem Ganzen näher, aber gefühlt auch wieder weiter weg. Ich studiere hier gerade und beschäftige mich nicht sehr viel mit syrischen Flüchtlingen jedenfalls. Ja, und ich habe mich selber wieder gefragt, was ist meine eigene Rolle jetzt gerade? Was kann ich selber tun angesichts dieser furchtbaren Bilder? Und ja, ja, diesen Widerspruch auszuhalten zwischen einerseits sich ohnmächtig zu fühlen, andererseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich engagieren kann, vielleicht auf Mikroebene, in kleinen Dingen. Ja, und dann ist eben immer wieder die Frage zu stellen, wie gehe ich jetzt damit um? Was tue ich jetzt? Sollten diese Bilder mich dazu anregen zu handeln, irgendwas zu tun, kann ich irgendwas tun, all diese Fragen, aber ich weiß gar nicht, ob das ja unbedingt ein Unterschied zwischen Generationen ist oder ob wir da uns da nicht viel näher sind, vielleicht einfach dadurch, dass wir die gleichen Bilder ja auch sehen.
Das mag durchaus sein. Was ich, wenn ich einfach nicht nur die Bilder sehe, sondern auch die Berichte höre und versuche, die Hintergründe zu verstehen, dessen, was hier abgeht und dieses unsägliche Leid, das in Syrien und auch nicht nur in Syrien gerade abgeht und das uns ja auch in der Mitte Europas zumindest seit letztem Jahr in voller Wucht in Form eines Flüchtlingsstroms erreicht hat. Also insofern ist das ja auch etwas, das hier mit Menschen, mit sehr konkreten Menschen hier in großer Zahl auch hier angekommen ist. Mhm. Ein Ding, was mich sehr beschäftigt, ist auch die Komplexität dessen, was wir hier betrachten. Und das sind so viele Dimensionen gleichzeitig. Hier auch die menschliche Realität im Mittelpunkt zu halten, ist gar nicht so einfach, weil da ist eine große politische Auseinandersetzung, da ist noch der arabische Frühling, der vor einigen Jahren, mittlerweile ist es schon fast vergessene Geschichte, uns große Hoffnung gemacht hat, dass hier angefangen in Ägypten, eigentlich angefangen in Tunesien, dann in Ägypten und in verschiedenen Ländern eine Jugend auch inspiriert durch die neuen Medien aufgebrochen ist und hier auch Freiheit und Demokratie hier mit sich auf die Fahne geschrieben hat. Das Ganze ist auch im Kontext des Islamismus, des radikalen Islamismus. Das Ganze ist im Kontext eines Zeitenumbruchs, den wir jetzt gerade auch mit der Präsidentschaft Trump erleben, also wo wir alle auch verunsichert sind, welche Zeiten bewegen wir uns gerade. Ich habe gerade heute ein Ranking der wichtigsten Personen der Welt, ich weiß gar nicht, welche Zeitschrift das war, eine große amerikanische Zeitschrift, wo Trump als zweitwichtigste Person der Welt ist, die Merkel die drittwichtigste Person und die wichtigste Person der Welt oder die einflussreichste Person der Welt ist dort Putin. Wofür steht Putin? Und auch damit habe ich mich auseinandergesetzt. Wofür steht aber auch die vielen Fehler des Westens, die auch gerade im Nahen Mittleren Osten gemacht wurden? Also wir erinnern uns noch an die Irak-Invasion, die auf einer großen Lüge aufgebaut ist. Die Lüge, dass es dort Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein gegeben hat, alles eigentlich nur fabriziert. Auch die Lüge, dass Saddam Hussein irgendetwas mit Al-Qaida zu tun hatte, hatte er überhaupt nicht. Und dann dieses große Versprechen mit dem Irakkrieg, die Demokratie in den Nahen Osten zu bringen. Der Irakkrieg hat sehr viel mit dem zu tun, was hier gerade abgeht. Und man könnte die Aufzählung noch und noch machen. Und gleichzeitig, wenn ich so sagen darf, in der Mitte dessen sterben Menschen.
Ja, ich denke auch, also ich denke, einerseits ist es wahnsinnig wichtig, die historischen Zusammenhänge zu sehen und zu schauen, wie dieser Konflikt überhaupt entstanden ist. Also im Prinzip, man könnte auch schon sich koloniale Zusammenhänge anschauen und wie überhaupt die Grenzen im Nahen und Mittleren Osten gezogen wurden. Und andererseits, wäre es natürlich viel zu vereinfacht, das darauf zu reduzieren und nicht das zu sehen, was gerade auch passiert. Und es hilft überhaupt nicht weiter, nur zu sagen, das ist jetzt alles Schuld des Westens. Nur weil der Irakkrieg auch zu den Zuständen, wie sie jetzt in Syrien sind, zu der Tragödie beigetragen hat, hilft es überhaupt nicht weiter, den Konflikt jetzt zu verstehen und schon gar nicht den Menschen dort zu helfen. Und ich glaube, gerade das ist so wichtig, sich klar zu machen, wie erstens wie komplex die Zusammenhänge sind, dass es einmal historische Hintergründe gibt, die man verstehen muss und aber auch aktuelle politische Machtverhältnisse zwischen Staaten, die ganz unterschiedliche Interessen haben. Wir haben hier, also gerade in Syrien, das ist ja ein wahnsinniger Stellvertreterkrieg, wenn wir sehen, wie viele Staaten da von Saudi-Arabien über die Türkei über Russland bis zu den USA, um nur einige zu nennen, da bestimmte Interessen haben und was da für Koalitionen unter den Staaten sind. Einfach diese Komplexität sich anzuschauen. Und da ist es natürlich absurd zu sagen, das wäre jetzt irgendwie Schuld des Westens. Wer dann überhaupt der Westen ist, ist auch nochmal eine zweite Frage. Also ich glaube, das ist sehr gefährlich, sich da zu versuchen, diesen sehr komplexen Konflikt auf einen Schuldigen herunterzubrechen oder auf einen dieser vielen multiplen Fakten.
Um noch eine ganz andere Dimension hier mit reinzubringen, die mich auch sehr überrascht hat. Ja. Im Vorfeld dieser Sendung ist etwas passiert, das ich jetzt mit den auch schon einigen Jahren von Radio Wolf so noch nicht erlebt habe. Ich habe eine ganze Vielzahl von E-Mails bekommen von Menschen, die teilweise sehr wütend waren, die mich auch teilweise direkt beschimpft haben. Also das ist durchaus auch sehr heftig im Ton geworden. Mit dem Vorwurf, hier einseitig pro-westlich zu sein und mit einer Heftigkeit der Meinung, die jetzt nicht nur zum Thema Syrien, sondern zu vielen Themen momentan im Internet, also man mag nur darüber nachdenken, was im ganzen Ukraine-Konflikt hier sozusagen auch an Gehitztheit der Gemüter da ist. Man mag sich nur anschauen, wie der amerikanische Wahlkampf geführt wurde, wo etwas mich sehr betroffen hat, was ich mittlerweile auch eine Trumpisierung der Sprache nenne. Mhm. Und wo ich insofern auch eine Parallele sehe, weil also hier fliegen momentan nicht die Granaten, ja. Aber die Worte fliegen mit einer ähnlichen Heftigkeit.
Hm. Ja. Ja, ich denke, das hängt vielleicht auch mit dieser Komplexität zusammen, die so schwer zu ertragen ist. Also wenn wir uns nur den Syrien-Konflikt oder auch andere Konflikte anschauen und merken, dass wir teilweise die Zusammenhänge selber gar nicht mehr verstehen. Und auch wenn wir uns dieses furchtbare Leid anschauen, was Menschen passiert. Ich meine, es ist ja Wahnsinn, dass man am Computer sitzen kann und sich diese Videos anschauen kann von Menschen, die vielleicht die um Hilfe flehen und ja. Vielleicht nur noch ein paar Stunden leben. Und mit dieser Komplexität umzugehen, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und ich, ja, da gibt es vielleicht zwei Tendenzen, darauf zu reagieren, die beide sehr schwierig sind. Das eine ist, ein absolutes Ohnmachtsgefühl zu empfinden und in so eine Art von Resignationshaltung vielleicht zu gehen und zu sagen, gut, jetzt kann man eben gar nichts mehr tun und keine Nachrichten mehr zu hören. Das geht mir auch manchmal so, also sowas, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und eine andere Reaktion ist vielleicht, und die, ja, finde ich sehr schwierig nachzuvollziehen und da habe ich auch nicht so viel Verständnis für, ist, sich einfach die Welt, die diese Komplexität nicht anzuerkennen sich dann sein eigenes Weltbild zusammenzuspinnen und oder auf Ideologien, die eben auch in Zeiten des Internets immer sehr leicht verbreitet werden können, sich da sozusagen sein eigenes Weltbild zusammenzubasteln diese Fakten einfach nicht wahr oder diesen Schrecken oder diese Komplexität und das Leid, was ja auch so schwer zu ertragen ist, das eben einfach nicht wahrhaben zu wollen und deshalb in vereinfachte Weltbilder sich zu flüchten. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen und dann daraus kommt dann, dass man anfängt, eine sehr einfache Sprache zu entwickeln und alle diejenigen, die dieses Weltbild nicht teilen, zu beschimpfen. Und ja, ich denke, das sind eben Reaktionen darauf, die aber eigentlich aus so einer Hilflosigkeit resultieren.
Ja. Und auch eine für mich interessante Reaktion, die ich auch in gewisser Weise aus dieser Verunsicherung verstehe, diese Verunsicherung in all diesen Umbrüchen, in denen wir gerade leben, dass in so alternativen Kreisen das, was jetzt die großen Medien bringen, prinzipiell falsch ist. Mhm. Ich finde das irgendwie, also wenn ich das persönlich ansprechen darf, ich finde das ironisch ist das falsche Wort, weil es zu leicht für sich daherkommt. Mhm. Aber ich habe auch jetzt in meinem eigenen Leben eine lange politische Vergangenheit, um es so zu sagen. Ich habe in meiner Jugend war Nicaragua ein großes Thema und auch der erste Irakkrieg war für mich ein Thema und ich bin mir sehr bewusst, auch, um es direkt so zu benennen, die Verbrechen, die auch von Amerika hier in der internationalen Politik hier eingeführt werden. Aber wenn man jetzt die politische Seite ansieht, habe ich keinen Zweifel dran, dass der syrische Präsident Assad ein brutaler, massenmördernder Diktator ist, der, wenn man sich die Genese dieses Konfliktes anschaut, das ist nur ein Aspekt, der friedlich demonstrierende, damals noch friedlich demonstrierende Oppositionelle des arabischen Frühlings brutaler als in allen anderen arabischen Ländern von Anfang an zusammenschießen lässt. Ja. Und auch eine Radikalisierung entstand, der mit Massenvernichtungswaffen, auch jetzt in Aleppo mit diesen Fassbomben, mit Chemiewaffen hier sein Regime eingerichtet hat, der ohne Putin auch jetzt nicht mehr wäre und nicht, dass Russland auch seine legitimen Interessen hat, aber dass Putin nicht Heere hält oder der Gegenspieler des imperialistischen Westens ist, sondern hier auch ein brutaler Machtpolitiker ist, der eine sehr düstere Möglichkeit zeigt, wo wir geschichtlich hingehen könnten. Das sind für mich einfach politische Realitäten. Die möchte ich jetzt auch, man kann darüber auch gerne reden, aber das ist gar nicht das Hauptaugenmerk dessen, was ich in diese Sendung einbringen möchte. Ich möchte es einfach nur auch sozusagen auch auf den Tisch legen, wo ich hier stehe. Weil in dem allen, man kann das ja auch anders und unterschiedlich sehen, sind wir hier in Europa in einer privilegierten Situation von 70 Jahren Frieden verwöhnt, momentan mit einer Heftigkeit von einer blutigen Weltgeschichte wieder eingeholt. Und wir müssen reagieren. Auch wenn wir Dinge unterschiedlich sehen und auch unterschiedlich vielleicht politisch hier analysieren, wir müssen darauf reagieren. Dieses darauf reagieren hat unter anderem dazu, haben wir ja in Radio Evolve auch viele Sendungen gemacht, mit einem Reagieren auf dieses Flüchtlingselend der Flüchtlinge, nicht nur, aber auch aus Syrien, hier in Deutschland, im letzten Jahr vor allem, zu tun. Also hier auch Wohlstand zu teilen, um es einmal so zu sagen, Menschen, die aus einer Katastrophe flüchten, aber auch unsere Verantwortung wahrzunehmen in der Hilfe des Aufbaus dessen, was im Nahen Osten momentan gerade zusammenbricht, aber auch im Widerstand gegen blutrünstige Diktaturen, die auch als solches benannt werden müssen, weil ich glaube, der Realität kann man auch nicht ausweichen.
Ja, absolut. Also ich denke auch, man muss sehen, dass wir in Europa und vielleicht in einigen westlichen Staaten wirklich lange in lange Zeit in einer Art Insel der Seligen gelebt haben und nicht überall war der Frieden und der Wohlstand, den wir hier genießen, mit dem meine Generation zum Beispiel auch aufgewachsen ist, der ist in den meisten Teilen der Welt eben so nicht da. Und das zu erkennen und da unsere Verantwortung auch wahrzunehmen, das denke ich ist wahnsinnig wichtig. Und das machen diese Bilder ja auch deutlich, die wir jetzt immer mehr, die uns so verstören und die immer schwieriger werden, auch zu ignorieren. Und natürlich ist da für einfache Ideologien oder einfache Feindbilder sollte da kein Platz sein, sondern man sollte eben schauen, wie man diese Zustände verbessern kann und wo die eigenen Möglichkeiten sind, was zu tun.
Jetzt habe ich im Vorfeld dieser Sendung auch geschrieben, in der Einladung, dass wir hier auch gern dieses Gespräch aufmachen möchten und also aufmachen auch, dass wir mehr als in den letzten 15 Minuten hier Menschen hier ins Gespräch reinbringen. Ich sage mal die Telefonnummern durch, unter denen man sich hier einwählen kann und sich auch einbringen kann. Die deutsche Telefonnummer wäre 030 30 80 61 88, die Schweizer 031 528 09 88, die Österreich 072 011 59 88. Der Konferenzraum, in dem sich diese Konferenzschaltung befindet, hat den PIN-Code 557 557 5557, gefolgt von der Raute-Taste. Dann sind Sie in dem Konferenzraum, in dem wir diesen Call streamen. Und wenn Sie dann die Tastenkombination Stern 9 drücken, dann können wir auch sehen, dass Sie sich hier zu Wort melden und sich freischalten. Ich habe eine Bitte, dieses Gespräch nicht primär um politische Differenzen zu machen, sondern auch auf die Frage auszurichten, im Kontext auch politischer unterschiedlicher Sichtweisen, die durchaus Teil davon sein dürfen und müssen, wie können wir als Menschen, auf Menschen in dieser Situation reagieren, wie sie gerade in Aleppo erleben. Ich sehe hier auch eine Telefonnummer mit einer Vorwahl, mit einer 69er Vorwahl, wenn wir die kurz freischalten können. Ich glaube, die ist frei. Ich schaue gerade zur Technik. Ist die freigeschaltet? Die ist freigeschaltet. Ja, hallo.
Wer ist hier? Ja, hallo. Könnt ihr mich hören?
Ja, hallo.
Ja, also ganz vielen Dank für diesen Beginn des Gesprächs und ich glaube sogar überhaupt für die Möglichkeit, dieses Gespräch zu öffnen. Denn also gerade wie ihr das vorhin angedeutet habt, diese Vielschichtigkeit, dieses sich einerseits von Informationen überflutend fühlen und damit, dass ich Informationen bekomme, dass ich es aufnehme, ist noch gar keine Hilfe geschehen. Und zu diesen Informationen gehört für mich im Moment auch sehr herzergreifend, wie Spiegel Online, einfache selbstgedrehte, wahrscheinlich sind das Handy-Videos, zeigt von jungen Menschen ja im Alter wie die Sprecherin vorhin, einfach voller Hoffnung auf ein Leben, die ihr eigenes Ende anschauen, aber mit einer Klarheit, mit einer Nähe, einfach von der Bildung, von der Ausrichtung und Enttäuschung, dass man weiß gar nicht, also ist es wichtig, dass man das sieht, man soll einfach überhaupt Zeuge sein, aber ich empfinde es als emotional gar nicht einfach, eine angemessene Haltung an den Tag zu legen und irgendwie diese Empfindung, dieses Komplexe einfach durchhalten und durch Bewusstseinsspanne, sich dem hinzugeben, erlebe ich einerseits als wichtig, andererseits als Ohnmacht. Es ist wie zu wenig angesichts der Brutalität und wie, ja, vielen Dank für die Möglichkeit, das auszusprechen oder in Gespräch zu kommen mit anderen darüber.
Ich glaube, und das ist auch ein Anliegen gewesen, diese Sendung zu Aleppo überhaupt zu machen, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen und sich einfach auch dem Gespräch zu stellen. Und ich glaube, dass die Frage, was ist hier eine angemessene Haltung, eine wichtige ist. Und Lucia, ich bin auch mal so unverschämt und reiche diese Frage an dich weiter. Mhm. Erstens, was ist eine angemessene Haltung dem gegenüber?
Mhm. Ja, ich denke, eine angemessene Haltung ist einerseits vielleicht erstmal so eine Art, sich dem erstmal hinzugeben und es wirklich anzuerkennen, ohne gleich eine einfache Antwort darauf zu haben. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und wirklich das vielleicht auch an sich ranzulassen, was da gerade passiert, dieser Wahnsinn, dass da Menschen vielleicht gleich sterben, wenn diese Gewalt die Menschen erfahren, ohne sofort eine Antwort darauf zu haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig und ist man vielleicht diesen Menschen auch schuldig, ohne sich da in weil man einer bestimmten politischen Linie folgt, gleich in irgendwelche Welterklärungsmuster reinzuverfallen. Und dann, glaube ich, aber darf es auch nicht bei diesem Ohnmachtsgefühl bleiben. Das ist ja gefährlich. Und damit ist ja noch niemandem geholfen, wenn man jetzt davon betroffen ist, nichts zu machen. Und ich glaube, das, was uns ja so erschüttert, ist ja, dass wir sehen, was diesen Menschen da passiert. Und die Menschen, die gerade bei diesen Videos, als sie die aufgenommen haben, wussten sie ja wahrscheinlich, dass Menschen aus aller Welt diese Videos sehen werden. Und das ist ja ein Hilferuf. Und ich glaube, wir müssen uns fragen, ob wir nicht viel mehr noch machen können eigentlich, als wir eigentlich tun. Denn diese Möglichkeit, dass wir diese Videos sehen und dass wir in so einer globalen, vernetzten Welt leben, in der die Gewalt, die passiert, uns so nah ist und so stark betrifft, da ist vielleicht die Frage, die wir uns stellen müssen, was da zu tun ist. Und vielleicht muss man die Frage angesichts dieser globalen Vernetzung, die es vorher eben einfach noch nicht gab, ganz anders stellen. Und vielleicht müssen wir doch viel mehr machen, als wir jetzt machen. Ich habe mich auch lange Zeit gerade beim Syrien-Konflikt gefragt, warum, und gerade jetzt im letzten halben Jahr, als die brutalen Angriffe durch Russland immer stärker wurden und doch die internationalen Proteste, auch gerade in der Friedensbewegung oder in der eher links geprägten Bewegung, doch sehr gering waren. Und ja, vielleicht hätte man schon, wären die internationalen Proteste früher viel stärker gewesen, vielleicht hätte man doch da auch was noch mehr machen können. Und ja.
Auf das möchte ich auch gern noch weiter zu sprechen kommen. Also was kann man konkret machen? Wenn ich von meiner Seite her darüber nachdenke, was ist angemessen? Ja? Das Erste, was mir einfällt, ist nicht zu verrohen. Menschlich, seelisch nicht zu verrohen. Angesichts dessen, was man hier sieht. Und das hat mehrere Aspekte, dieses Nicht-Verrohen. Das Erste, was ich hier meine, ist, sich nicht daran zu gewöhnen. Sich nicht an diese Bilder zu gewöhnen, weil selbst an diese Bilder, ja, mittlerweile sind Bilder von Selbstmord, Terror und Bilder von blutiger Realität etwas, das man sich, ich sag mal so, zur Kaffeepause kurz bei YouTube durchklicken kann. Was macht das mit uns, ja? Und verrohen kann sein, einfach hier es auszublenden und in irgendeiner Blase eines netten Lebens weiterzuleben, das diese globale Realität ausklammert. Verrohen kann aber auch bedeuten, hier in einer emotionalen Reaktion, in einer Verrohung der Gewissheit, ja, so erlebe ich den Diskurs oft in dem, dass diese Emotionalität, mit der hier politische Perspektiven besprochen werden, werden in einer Verrohtheit des Austausches miteinander gepflegt, die letztendlich in die gleiche Richtung gehen, mit dessen, was wir hier in Syrien gerade wahrnehmen. Es heißt auch, sich dem zu stellen, was bedeutet es wirklich, hier bewusst Mensch zu sein und auch in der sozialen Dimension bewusst Mensch zu sein und hier aus der Bequemlichkeit auszubrechen. Und es heißt auch, das ist, gehört für mich auch zur adäquaten Reaktion, insofern aus der Bequemlichkeit auszubrechen, als es ein Aufruf ist, sich auch politisch zu bilden. Das ist ja in letzter Zeit oder zumindest, ich sag mal, in den Kreisen, die mir bewusst sind, ja, eigentlich eher so nebensächlich behandelt worden. Also Bewusstseinsbildung, Seelenbildung, Meditieren. Und ich, das sind alles Themen, die ich, die sind meine Lab-Themen, ja. Die sind mir extrem wichtige Themen. Aber die Welt in ihrer Komplexheit zu verstehen, heißt auch, die politische Dimension zu verstehen. Und das heißt, sich damit auseinanderzusetzen und nicht einfache Antworten, nur weil sie einfach sind, mal gleich so zu nehmen. Weder, um es sozusagen von Mainstream-Medien als auch von einfachen Gegenantworten, hier gemeinsam nachzudenken und eine, und hier auch eine Diskussions- und Diskurskultur zu entwickeln, wo wir gemeinsam nachdenken können, was können wir darauf tun. Und da kommt dann noch ein Aspekt rein, der zumindest für mich sehr wichtig geworden ist, nämlich die Wertschätzung unserer offenen Gesellschaft. Ja. Und auch zu sehen, wie allein die Tatsache, dass wir hier frei reden können und nicht mit abweichenden Meinungen sowohl in Moskau als auch in Syrien als auch wo immer unter großen Schwierigkeiten, wenn nicht sogar mit mehr, bedroht sind, dass es etwas ist, das sich mehr und mehr als etwas ist, das wir auch als verteidigungswertes Gut wahrnehmen und dass das auch Teil des Diskurses ist. Jetzt haben wir noch weitere Wortmeldungen. Ich möchte gern die eine Wortmeldung mit der Vorwahl 76 hier kurz hier freischalten. Und ich höre, dass Sie freigeschaltet sind. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hier ist Ingo Jawitz aus Freiburg.
Einen schönen guten Abend, Ingo.
Hallo, Tom. Ich wollte auch nochmal ganz herzlich danken für diese Diskussion, die es heute Abend gibt. Und ich wollte nochmal was anderes noch beitragen. Also ist mein persönliches Erlebnis. Also ich habe, als ich heute Morgen die Bilder gesehen habe von Aleppo,
yeah,
das hat mich sprachlos gemacht. Ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht begreifen. Das macht mich total sprachlos und das schneidet mir die Worte vollkommen ab. Das ist, mir kommt dann nur noch, wenn ich, da kommt mir noch eines, das ein Wort rein, so, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mhm. Das ist das Einzige, was ich dann noch hören kann. Mhm. Und es ist so schwer, das überhaupt zu verstehen und es ist so schwer, das überhaupt zu nehmen, wenn ich das nicht vollkommen abspalten will. Vollkommen die Gefühle abspalten will. Das ist unsere Welt. Das ist unsere Welt im Augenblick. Und das ist so schwer. Es ist, man muss sehen, es gibt noch eine andere Seite. Es gibt eine Untersuchung von dem Stefan Pinker zum Beispiel, dass die Gewalt in unserer Welt historisch abgenommen hat. Und dass unheimlich viele gute Sachen in der Welt auch passieren im Augenblick. Mhm. Also, aber das ist so schwer zu halten, dieses Bewusstsein, dass zum Schluss vielleicht doch noch alles gut ist. Also ich kann auch dem Intellektuellen so schwer folgen, weil es mir so sehr die Sprache verschlägt. Mhm. Also ich kann jetzt auch gar nicht richtig sprechen. Mhm.
Danke. Danke für diese Betroffenheit, weil mir ging es ähnlich, wie ich diese Videos, ich glaube, es waren ja auch diese Videos, die eine Hörerin angesprochen hat, diese letzten Meldungen aus Aleppo vor 2 Tagen gesehen und wo wir auch gedacht haben, ich kann jetzt nicht einfach eine Radio Wolf-Sendung über irgendwas machen, während ich das sehe und wirklich das, was du ansprichst, ist, dass die Welt gerade ist, aber auch so wichtig höher, ja, und auch weil ich weiß, dass wir uns kennen, dass du auch ein sehr spiritueller Mensch bist. Ich sehe eine Verantwortung darin, in dieser Situation, so wie du es formulierst, auch die die tiefe Güte des Menschseins. Also dass hier etwas, dass nicht das Grauen das Einzige ist, sondern dass hier angesichts des Grauens eine menschliche Dimension real ist, für die es wichtig ist, dass man einsteht und für die es wichtig ist, dass sie auch in die Sichtbarkeit kommt, einfach aus vielen Gründen, aber auch aus dem Grund, dass wir Menschen uns nicht erlauben, aneinander zu verzweifeln.
Ja, ich glaube gerade diese die Konfrontation mit diesen furchtbaren Bildern, die fordert uns ja selber auch heraus, uns dazu irgendwie zu verhalten. Und ich glaube, was der Hörer gerade ja auch angesprochen hat, Gewalt in der ganzen Menschheit, die ganze Menschheitsgeschichte ist eigentlich von Gewalt geprägt. Es gab immer, egal welche Zeit man sich anschaut, Menschen haben immer furchtbare Gräueltaten angetan. Es gab viele Kriege und ich glaube, der Unterschied, den wir jetzt gerade sehen, ist eben diese Unmittelbarkeit, dass wir das so nah sehen können und dass wir uns den ganzen Schrecken, den Großteil des Leids der Menschen auf der Welt passiert, dass wir uns das anschauen können und dass wir so viel darin mitbekommen. Und ich glaube, das ist eben einmalig in der Menschheitsgeschichte, so das gab es vorher noch nicht. Mhm. Und daran liegt aber ja auch irgendwie die Chance, sich dazu zu verhalten und da was zu machen und das eben nicht so hinzunehmen, sondern diesem Leid und diesen furchtbaren Gewalt, die sich Menschen antun, dem eben etwas entgegenzusetzen. Und was ja auch gerade gesagt wurde, es gibt eben auch eine andere Seite. Wir haben ja die Idee der Menschenrechte zum Beispiel, die ist unglaublich stark und wichtig und die ist auch verankert in Institutionen wie der UNO zum Beispiel, dass es sowas wie die Vereinten Nationen überhaupt gibt. Also wir haben ja Instrumente, die da sind und es gibt ein ganz starkes Bewusstsein bei vielen Menschen, dass zum Beispiel, was in Syrien gerade passiert, dass es furchtbar ist und dass man da was gegen tun muss. Und ich glaube, da liegt eben auch eine Chance drin, so schwer das auch zu ertragen ist, sich Gewalt anzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn wir verstehen, dass diese Gewalt immer, dass es im Prinzip nichts Neues ist, sondern dass menschliche Gewalt immer da war und dieses Leid eigentlich immer da war, dann hilft es vielleicht, sich selber zu fragen, wie man sich dazu verhalten kann oder was man da eben tun kann.
Mhm. Nee, stimme ich sehr zu. Ich würde gern, da ist diese ganze politische und auch die Menschenrechts- und auch die Aktivismusdimension, die wir auch teilweise angesprochen haben, einfach die Frage, wie im Gesellschaftlichen und wie im Humanitären, wie im Aktivismus oder im politischen Allgemeinen können wir hier Antworten finden. Und das sind alles Themen, die glaube ich, hier wichtig und von uns allen diskutiert werden müssen und auf die ich gerne wieder zurückkommen möchte. Ich möchte hier etwas, was der Ingo Jahrs jetzt hier angesprochen hat, nochmal kurz auch anfragen zwischen uns zwei, weil es mich auch sehr betrifft, ja. Dieses Grauen, wenn ich das so einfach nenne, es provoziert auch eine Anfrage an meine eigene Menschlichkeit. Also so ich das wahrnehme, und ich bin einfach interessiert, ob du das ähnlich wahrnimmst. Ich sehe hier wenig andere Möglichkeiten, als auf die eine oder andere Weise im Umgang mit diesen Erfahrungen, mit diesen Bildern, mit diesen Nachrichten zu verrohen. Und mit dem Verrohen, das kann verschiedene Formen annehmen. Einfach das Wegsehen, das drüber hinweglächeln, das Ignorieren oder die Wutbürgerreaktion oder wie auch immer. Aber es sind Formen des Verrohens. Oder dass etwas anderes in meinem eigenen Menschsein hier gefordert wird. Was immer das heißt, ja, ob das jetzt mit dem Label spirituell bezeichnet wird, sei mal dahingestellt, aber Existenzielles in meiner Menschlichkeit wird hier gefordert angesichts dessen, was wir hier sehen. Und ich sehe so, es braucht mehr davon, von jedem Einzelnen, auch von mir, gerade deswegen, weil die Alternative dazu nur eine Form von Verrohung ist. Erlebst du das ähnlich oder macht es Sinn, wenn ich das so formuliere?
Ja, ja, absolut. Also ich glaube, dieses mehr an mehr an Menschlichkeit oder mehr an Engagement, ein bisschen aus unserer Komfortzone, in der wir gerade hier in Europa leben und an die wir uns so schön gewöhnt haben, dass wir da, das ist eigentlich, wenn man sich dann solche Bilder anschaut, das ist eigentlich nicht wirklich, dass man sich das eigentlich nicht mit sich ausmachen kann, sondern dass es doch ein bisschen mehr an Menschlichkeit braucht. Ich habe neulich vor ein paar Monaten eine sehr schöne Rede gehört von dem Schriftsteller Navid Kermani. Der hat bei der Beerdigung von Rupert Neudeck, dem Menschenrechtsaktivisten, eine sehr schöne Rede gehalten und genau das auch gesagt, genau über dieses Engagement von Rupert Neudeck gesprochen, der auch ein Mensch war, der sich nicht Bilder von, damals waren es Flüchtlinge, wo eben auch eine humanitäre Katastrophe drohte und der sich nicht mit diesem Gefühl des Unwohlseins einfach abgefunden hat, sondern der dann losgegangen ist und was verändert hat. Und ich glaube, davon brauchen wir eben mehr. Und wenn man sich anschaut, was es gibt an Initiativen, dann gibt es ja auch schon wahnsinnig viel. Das muss man ja auch, es ist auch, gehört ja auch dazu. Also ich finde gerade in Syrien, zum Beispiel die Weißhelme, die unglaubliche humanitäre Arbeit unter schlimmsten Bedingungen, unter wirklich Lebensgefahr. Da sind ja auch viele Soldaten gestorben, die dorthin gegangen sind, die trotzdem dort humanitäre Hilfe geleistet haben. Oder viele, viele NGOs, die solche Krisenhilfe machen. Also es gibt das ja auch. Und ich glaube aber auch, dass wir da alle vielleicht uns, dass ich jeder persönlich fragen muss, wo mache ich eigentlich genug oder kann ich nicht noch mehr tun?
Wir haben noch einige Wortmeldungen hier. Eine mit der Vorwahl 52 würde ich gerne hier freischalten. Sie ist freigeschaltet. Einen schönen guten Abend.
Ich glaube, das bin ich. Kann das sein?
Das kann Hört sein. Mich? Ja, hallo.
Hallo. Ja, ich würde ganz gerne noch mal einklinken. Anna ist hier. Bei der Menschlichkeit, die du eben angesprochen hast, Tom. Und ich frage mich immer bei diesen, ich sag mal, großen politischen Diskussionen, ich würde es immer gerne ganz runterbrechen auf eben auf ganz klein und ganz menschlich und ganz persönlich bei mir. Und ich frage mich immer, wo fängt diese Verrohung, von der du eben gesprochen hast, wo fängt es eigentlich an? Ich habe jetzt noch nicht so schnell eine Antwort drauf, aber ich finde es wichtig, sich darüber auszutauschen, wo fängt es auch bei mir vielleicht, mit mir, im Umgang mit mir selbst an. Denn wenn ich da nicht gut hinschaue, projiziere ich ja ganz schnell nach außen. Und wenn ich das dann alles mal hochrechne, dann bin ich ganz schnell bei so Riesenkonflikten. Und ich habe so, wenn ich so in meinem kleinen Umfeld schaue, habe ich nämlich gerade diese Sprachlosigkeit auch schon selbst im privaten, familiären Umfeld. Brauche ich gar nicht, glaube ich, so weit gehen. Und da frage ich mich immer, wo fängt das an gerade im Moment? Also das bewegt mich dabei.
Absolut. Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Einfach aus meiner eigenen Erinnerung gesprochen, um es sozusagen. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel, und nur weil es mich offensichtlich über Jahrzehnte beschäftigt. Und unter den vielen, vielen Filmen über die Nazi-Gräuel, den Zweiten Weltkrieg, gibt es eine Szene aus einem Film, und ich weiß nicht mal, welcher Film das war. Ich habe den als Jugendlicher oder vielleicht sogar als junger Teenager gesehen. Und hat natürlich auch was, weil da eine spirituelle Dimension mit dabei ist, was ich angesprochen habe. Aber das war im besetzten Belgien ein Frauenkloster. In diesem Frauenkloster, soweit ich mich an die Szene erinnere, waren SS-Männer auf der Suche nach Juden. Und diese Klosterschwester haben diese Juden versteckt. Und was mich damals beeindruckt hat, ohne dass ich sage, dass das jetzt die richtige Vorgangsweise ist, aber es war so, so offensichtlich, diese Klosterschwestern haben gesagt, wir wollen mit dieser politischen Auseinandersetzung hier nichts zu tun haben. Hier ist ein Ort, wo, ich weiß nicht, welche Worte sie gewählt haben, wahrscheinlich irgendeine katholische Sprache, aber jetzt in meinen Worten formuliert, wo eine bestimmte Form von Menschlichkeit gelebt hat. Und selbst in angesichts des Wahnsinns der SS, des SS-Grauers in damaligen Belgien, haben die so in diesem Film etwas gehalten, auch in Konfrontation mit diesen SS-Offizieren. Das hat mich als junger Menschen tief beeindruckt. Weil es offensichtlich, es hatte nichts mit der politischen Auseinandersetzung zu tun, sondern es hatte einfach mit der Frage von Menschlichkeit und Verrohung zu tun. Und zumindest hat es mich damals als eine Möglichkeit zu reagieren so beeindruckt, dass es noch immer in meiner Erinnerung auftaucht.
Ja, ich glaube, das Prinzip Menschlichkeit an allererster Stelle zu sehen, ich glaube, das bewahrt einen auch ein bisschen davor, sich in so verzerrte Weltbilder oder Ideologien rein zu verlieren. Weil wenn man als erstes die Menschen sieht und als erstes immer guckt, wo einzelne Menschen leiden oder wo Menschen in Bedrohung sind, ich glaube, dann kommt man viel weiter, als wenn man sich auf irgendwelche alten Konzepte stützt oder Weltbilder oder Ideologien, die andere versuchen, einem aufzudrängen.
Jetzt möchte ich einen ganz anderen Aspekt da reinbringen. Eine Frage, die hier per E-Mail reinkommt, wo ein Hörer schreibt, Aleppo, völkerrechtlicher Aspekt. Und er schreibt, Fragen an die Friedens- und Konfliktforschung. Interventionen externer Mächte und Staaten sind immer problematisch. Dennoch wird in den Vereinten Nationen und im Bereich des Völkerrechts ein relativ neuer Begriff diskutiert. Er heißt Responsibility to Protect. Also, es gibt eine Verantwortung, wenn ein Staat nicht fähig ist, zum Beispiel eine ethnische oder religiöse Minderheit zu schützen, oder wenn eine Regierung, wie es in Syrien aussieht, gezielt gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Wäre das ein Weg hin zu einem geeinten Vorgehen der Weltgemeinschaft? Nachdem das also eine Frage an die Friedens- und Konfliktforschung gerichtet ist, nehme ich mal an, dass es primär an dich gerichtet ist. Darf ich sie dir auch so weiterreichen?
Ja, gerne. Genau. Also das bezieht sich ja auf das Prinzip der Responsibility to Protect oder globalen Schutzverantwortung. Das ist eben eine Norm oder so eine Idee, die von den Vereinten Nationen, ich glaube 2005 verabschiedet wurde oder diskutiert wurde, nach den Erfahrungen, die man aus zum Beispiel in Ruanda oder im Kosovo eben gemacht hat, wo es zu großen Massakern kam und ohne dass die sogenannte Weltgemeinschaft oder die internationale Gemeinschaft da etwas gegen tun konnte. Und deshalb gab es eben, weil es ja einerseits auf internationaler Ebene dieses Prinzip gibt der Souveränität von Staaten, also dass ein Staat für sein eigenes Gebiet zuständig ist und es erstmal die Verantwortung eines Staates ist, seine Bevölkerung zu schützen. Und wenn der Staat aber dieser Verantwortung nicht gerecht wird, dass dann eben die internationale Gemeinschaft eine Verantwortung hat, einzugreifen und die Menschen zu schützen, wenn zum Beispiel Kriegsverbrechen oder Völkermord drohen. Das ist die eine Seite, dass es diese Idee gibt, die ist nicht völkerrechtlich verankert. Das heißt, es ist nur eine Norm oder ein Prinzip, was aber nicht, es kann nicht eingeklagt werden in dem Sinne. Ich glaube, das Problem ist, wenn man sich die internationale Ebene anschaut oder die Vereinten Nationen, die Zusammensetzung dieses Systems, die besteht ja vor allen Dingen aus den 5 Vetomächten, China, Russland, Großbritannien, Frankreich und den USA. Und gerade jetzt im Syrien-Konflikt sieht man natürlich sofort, wo das Problem ist, nämlich dass Russland dann ein Vetorecht hat und sich und Russland ist ja mit Assad verbündet und würde sich natürlich sofort dagegen stellen, da jetzt auch zum Schutz der Zivilbevölkerung zu intervenieren. Mhm. Und daran ist es eben gescheitert, das Ganze, die Responsibility to Protect, also diese Norm, kam einmal zum Einsatz in Libyen, 2011 in Libyen. Eigentlich erstaunlich, also dass da tatsächlich auch China und Russland, die sonst meistens gegen solche humanitären Interventionen stimmen, dass die da zugestimmt haben. Aber da war natürlich die Koalition nochmal anders, also weder Russland noch China haben direkt mit Gaddafi hatten eine Allianz, und das ist ja in Syrien einfach anders. Was man sich dann aber fragen könnte, wäre natürlich, ob man dieses Prinzip der Schutzverantwortung auch unabhängig von der Zusammensetzung des Sicherheitsrats in der UNO, ob man das weiter diskutieren könnte und sich zum Beispiel auch ohne das Einverständnis von Russland versuchen könnte, da humanitär einzugreifen. Ich finde das eine sehr wichtige Frage, die vielleicht doch zu wenig diskutiert wird.
Und hier sind wir wirklich so im Spektrum der Fragen auf der anderen Seite des Spektrums angelangt, nämlich in der Frage der Weltnormen und von Weltgovernance. Mhm. Wo ja Völkerrecht eines, wenn nicht das höchste Prinzip des Völkerrechts, ist ja die Souveränität, die staatliche Souveränität. Das, was hier vorgeschlagen wird, ist ja eine Durchbrechung der Souveränität in Verteidigung der Menschenrechte.
Ja.
Dazu braucht es erstens einmal einen globalen Diskurs. Gibt es überhaupt sowas wie internationale Menschenrechte? Da werden wir schon überhaupt auf große Schwierigkeiten stoßen, weil Staaten wie Russland und China sagen, sowas gibt's gar nicht. In dem Sinn, also Menschenrechte, so wie sie jetzt gerade diskutiert werden, ist eigentlich ein westlich einseitiger Begriff. Das muss man diskutieren. Aber einfach mal überhaupt den Anspruch sein, hey, es gibt universelle menschliche Rechte, wie man sie aussehen. Und dann, wir brauchen eine Form von Governance, also Regierung ist nicht das richtige Ausdruck, aber von Eingriffsmöglichkeit auf einer Weltebene, wo die Weltgemeinschaft handlungsfähig wird. Und die UNO, wie du es richtig geschildert hast, vor allem der UNO-Sicherheitsrat, der einzige Institution ist, die wirklich ein Handlungsinstrumentarium zur Verfügung hat, ist ja noch von Zeiten des Kalten Kriegs her so konstruiert, dass man sich gegenseitig permanent blockieren kann. Und wenn natürlich Russland hier nicht nur der Verbündete, sondern der Schutzherr von Assad in Syrien ist, ist die Blockade perfekt. Aber zumindest, dass wir hier diskutieren müssen, was wir hier an einer globalen menschlichen Gesellschaft versuchen zu erreichen, nämlich an den höchsten Wert eine international einklagbare und verteidigbare Kultur der Menschenrechte anzustreben. Auch das sollte vielleicht eine Konsequenz dessen sein, was man hier sieht.
Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Ich denke, das ist einfach ein sehr großes Problem in unserer globalen Welt, dass es einerseits internationale oder global wirksame Prinzipien und Ideen gibt, wie die Menschenrechte, und auch grenzübergreifende Organisationen. Es gibt ja zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch oder Amnesty International, die in vielen Ländern tätig sind. Und es gibt Menschenrechtsaktivisten auch in China und in Russland. Selbst wenn die Regierungen sagen, die Menschenrechte wären eine westliche Idee, denke ich, dass das Engagement dieser Menschen genau das widerlegt. Das Problem ist eben, dass das internationale System so konzipiert ist, dass die letztliche Entscheidungsbefugnis über Dinge, die passieren, immer noch bei nationalstaatlichen Regierungen liegen und eben nicht bei den Institutionen, die für Menschenrechte oder für solche wahnsinnig wichtigen Werte stehen. Und ich denke, das Einzige, was wir da machen können in Staaten, die demokratischer Basis funktionieren, sind innerhalb unseres nationalstaatlichen Rahmens für diese Werte einzutreten und uns zumindest dafür einzusetzen, dass unsere Regierung, solange das System eben noch von Nationalstaaten regiert wird, dass zumindest unsere Regierung diese Werte vertreten. Und denn letztendlich, also in demokratischen Staaten müssen Regierungen ja gewisserweise das ausführen, was die Bevölkerung will, wollen ja auch wiedergewählt werden. Und ich denke, da kann man doch durch Proteste und Demonstrationen und solche Dinge viel bewirken. Mhm. Vielleicht müssen wir das noch mehr in Anspruch nehmen.
Da möchte ich auch noch auf etwas zurückkommen, was du am Anfang des Gesprächs auch eingebracht hast. Die offensichtliche Abwesenheit von Protesten.
Ja.
Die wahrscheinlich auch mit der Komplexheit der Fragestellung zu tun hat, aber doch, ich sag mal, irritiert.
Ja. Ja.
Es irritiert, dass Menschen, die sonst leicht mobilisierbar sind für auch Menschenrechte, und ich verstehe es nicht ganz, hier offensichtlich nicht auf die gleiche Weise mobilisierbar sind. Ich weiß nicht einmal, ob das die richtige Formulierung ist. Faktum ist nur, es ist kein Aufschrei wirklich hörbar.
Ja. Ja, Angela Merkel hat bei, das würde ich jetzt sonst nicht so gerne zitieren, aber sie hat bei einer Rede, ich glaube letzte oder vorletzte Woche gesagt, dass es ja wirklich sehr erstaunlich war, und das finde ich, sehe ich genauso, dass in Deutschland zwar hunderttausende Leute gegen Freihandelsabkommen auf die Straße gehen, aber nicht angesichts der Gräueltaten in Syrien, die mitunter auch durch Russland zu verantworten sind. Ich finde, das bringt das sehr gut auf den Punkt. Mhm. Ich frage mich, ob das was damit zu tun hat, dass dieser Syrien-Konflikt alte Ideologien, in denen viele Menschen eben noch stecken, so ein Schwarz-Weiß-Denken von der Westen und die USA sind die Bösen und Russland unter anderem sind irgendwie die Guten. Ob das, weil es in Syrien eben offensichtlich dieses Schwarz-Weiß-Denken oder diese Feindbilder da nicht zutreffen, ob das deshalb vielen Menschen nicht nicht ideologisch genug ist, dieser Konflikt. Da zeigen sich eben keine großen, man kann da nicht als Antikapitalist oder Sozialist kann man nicht auf diesen Konflikt deuten und seine Ideologie bestätigt sehen, sondern der ist so von Komplexität geprägt und da sieht man eben erstmal Gewalt, die von einzelnen Akteuren da ausgeübt wird. Ohne dass man da bestimmte allgemeine Weltsichten bestätigen oder entkräften kann. Und ich frage mich, ob das vielleicht ein Faktor ist, den, deshalb es für viele Menschen nicht so interessant ist, da auf die Straße zu gehen, weil man da wenig sagen kann über den Westen oder den Kapitalismus oder diese großen, Vorstellungen oder Ideologien.
Ich möchte kurz aus einem E-Mail vorlesen, einer der nicht so netten E-Mails, die ich in Vorbereitung zu dieser Sendung bekommen habe. Und da zitiert jemand aus dieser Einladung, wo ich über den demokratischen Westen spreche und wie wir und auch die Regierungen, unsere Regierung nichts tun. Und er schreibt hier, der demokratische Westen, unsere Regierungen, aber wir sehen zu. Diese Sendung von Radio Wolf ist eine Sendung der Sprachlosigkeit. Antworten habe ich keine. Das ist noch ein Zitat von mir. Mhm. Dann schreibt er, wir, der demokratische Westen, unsere Regierungen sehen nicht nur zu, sondern sind ein wesentlicher Anlass für diese Gräueltaten. Bitte informieren Sie sich einmal etwas genauer, was hinter den Kulissen so abgeht. Es ist immer wieder frustrierend, wie eigentlich aufgeklärte Menschen, darunter erzähle ich auch Sie, der verdummenden Propaganda unserer Mainstream-Presse zum Opfer fallen. Das war jetzt so eine der freundlicheren Formulierungen noch. Mhm. Und ich sage nicht, dass da überhaupt nichts dran ist, ja. Und ich, dass der Westen jetzt sozusagen der, die weiße Weste hat und da jetzt nur Menschenrechte vertritt in Syrien, das glaube ich auch nicht. Aber gerade deswegen, weil ich auch durchaus einen kritischen Blick habe, oder zumindest glaube zu haben, ja, nehme ich auch in Anspruch zu sehen, dass das alles mit eingerechnet trotzdem Völkermord passiert an der eigenen Bevölkerung und trotzdem hier ein Diktator Krieg gegen seine eigene Bevölkerung macht, das darf nicht ausgeblendet werden.
Ja.
Und darauf muss man reagieren.
Absolut. Und gerade bei diesem Kommentar zum Beispiel finde ich es auch sehr schwierig. Also ich finde das sehr schwer nachzuvollziehen, was man mit dieser Aussage überhaupt anfangen soll. Weil zu sagen, der Westen, da wäre auch sowieso zu fragen, wer genau mit dem Westen jetzt eigentlich gemeint ist, dass der da auch Interessen hat im Syrien-Konflikt, das hilft ja noch überhaupt nicht weiter. Und ich habe in diesem Kommentar keine Handlungsoption oder keine Handlungsempfehlung gesehen, was man denn nun tun sollte, auch mit der Feststellung. Also einfach nur zu sagen, der Westen, wie auch immer sagen wir vielleicht, bestimmte westliche Staaten haben eine Mitverantwortung für die Situation in Syrien oder sie haben da selber mit drin verstrickt. Das ist ja erstmal nur eine Feststellung. Und dann aber daraus die Konsequenzen zu ziehen, das ist ja der viel schwierigere Akt. Und ich glaube gerade in Syrien, es gibt ja kaum einen Staat, der da nicht irgendwie involviert ist auf irgendeine Art und Weise. Und sich das aber genau anzuschauen und dann erstmal zu schauen, was daraus folgt. Das ist ja der wichtige Punkt. Mhm. Die schwierigere Frage.
Ja. Lucia, wir sind jetzt leider auch am Ende unserer Sendezeit angekommen. Und natürlich haben wir überhaupt nichts gelöst in diesem Gespräch. Aber das war auch klar, ja. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Und es ist wichtig, und ich glaube, das ist ein Aspekt, den ich zumindest immer wieder von dem herausgehört habe, was du gesagt hast. Es ist wichtig, Handlungsoptionen wahrzunehmen.
Ja.
Und darauf zu reagieren. In Informiertheit und in Menschlichkeit. Das kann durchaus unterschiedlich ausschauen, aber Handlungsoptionen wahrzunehmen, also wir sind nicht ohnmächtig. Wir können handeln, auch wenn es nur Mikrohandlungen sind. Und wenn ich so formulieren darf, auch so habe ich dich verstanden, wir können es uns eigentlich nicht leisten, nicht zu handeln.
Ja, absolut. Und genau wie du sagst, es muss nicht heißen, dass wir jetzt alle nach Syrien fahren und versuchen, dort was zu verändern. Es kann genauso gut in Deutschland was sein. Und das, auch wenn der Syrien-Konflikt gerade sehr präsent ist, ist es ja nicht der einzige Konflikt. Gerade heute wurde ja wieder über die Massenabschiebung nach Afghanistan zum Beispiel berichtet. Oder es gibt wirklich genug andere Konflikte auch vor der eigenen Haustür, die man sich anschauen kann. Mhm. Und ich glaube, das Wichtige ist eben aus dieser Resignation und aus dem Ohnmachtsgefühl rauszukommen und die eigenen Möglichkeiten zu nutzen, für die Werte einzustehen, für die wir sind.
Ja. Lucia, herzlichen Dank, dass du hier mit dabei warst. Danke für das Gespräch. Gerne. Danke auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auch für die rege Beteiligung. Und trotz allem einen schönen Abend aus Frankfurt.